ARD.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Einmal mit dem Hausboot über Seen, Flüsse und Kanäle, das ist für viele ein Urlaubstraum, ein Sinnbild für selbstbestimmtes und entschleunigtes Reisen. Man kann es in Deutschland auf der Müritz etwa versuchen oder aber auch in Italien auf dem Po auf einem richtig großen, breiten Fluss. Wir sind heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt auf dem Po unterwegs mit dem Hausboot und mit Tom Noga. Der war mit seiner Familie auf dem Wasser und ist begeistert. Hallo Tom.
Hallo Udo.
Du bist von der Hausbootreise begeistert, habe ich gesagt. Stimmt das?
Absolut. Du hast das vorher auch schon richtig ausgedrückt. Man reist entschleunigt und selbstbestimmt. Übernachtet, wo es einem gefällt. Und anders als im Wohnmobil kann man sich im Hausboot während der Fahrt bewegen. Also nicht ich. Ich sitze ja meist am Steuer. Aber meine Familie.
Weil da einfach mehr Platz ist, denke ich mal. Nicht, was braucht man denn, bevor man in oder ja besser auf ein Hausboot steigt? Mut, Kenntnis, ein Führerschein womöglich?
Also erstmal ist es nicht nur eine Frage des Platzes, sondern schlicht und einfach der Verkehrsregeln. Ja, im Wohnmobil musst du angeschnallt sein, auf dem Hausboot nicht. Was man braucht, einen Führerschein schon mal nicht. Hausboote kann man ohne fahren, dafür sind sie aber nur maximal 10 Kilometer langsam. Also sehr, sehr entschleunigt. Kenntnisse braucht man auch nicht. Man erhält vor der Abfahrt einen Crashkurs. Aber ein bisschen Erfahrung ist nicht schlecht. Und man braucht einen sehr tiefen Geldbeutel, denn billig ist der Spaß nicht.
Ihr wart, nicht so ganz billig offenbar, auf dem Po unterwegs. Warum Italien? Was verbindet dich damit?
Naja, wir waren Ostern unterwegs. Da fallen Belgien, Holland, England oder Irland schon mal weg. Klassische Reviere für Hausbootferien, weil das Wetter dort noch zu unbeständig ist. Auch die Loire in Frankreich, ebenfalls ein Klassiker. Es bleiben damit Südfrankreich oder eben Norditalien. Und da wir die mittelalterlichen Städte dort immer mal sehen wollten, war die Entscheidung klar.
Ihr seid dann ja in der Nähe von Venedig gestartet, habt dort das Hausboot übernommen, hören wir gleich davon. Ist das ein geeigneter Ort für den Anfang einer Hausboottour?
Ja und nein. Wir sind in Chioggia gestartet. Das ist eine rustikale Lagunenstadt am südlichen Ende der Lagune von Venedig. Toller Ort. Andererseits ist die Lagune selbst nicht ohne. Sehr viel Bootsverkehr, eine Menge Untiefen, also eigentlich nichts für Anfänger wie uns.
Wir starten mit Tom Noga und seiner Familie, die keine Anfänger sind, oder doch vielleicht, in Chioggia. Und wir sind gespannt.
Das Boot, das für die nächsten Wochen unser Heim sein wird, liegt fest vertäut im Charterhafen von Chioggia. Weiß, 7,5 Meter lang, mit Ober- und Unterdeck. Oben eine Sitzecke mit Sonnendach, unten zwei Schlafzimmer und zwei Bäder, Kombüse und Essecke. Am Heck weht die Flagge Europas, ein Kreis aus 12 goldenen Sternen auf blauem Grund.
Wow, é muito grande, que lindo! Tem dois compartimentos, em cima e embaixo.
Wir, das sind meine Frau Maria und mein Sohn Jonas. Maria ist Brasilianerin, Jonas Halbbrasilianer. Untereinander sprechen wir Portugiesisch. Meistens.
Komm, lass uns draufgehen, ich kann kaum erwarten, loszufahren.
An Bord erwartet uns Suha, der Bootsmeister.
Okay, Motorstart. Jetzt die Schlüssel. Drinnen ein bisschen Schlüssel nach rechts, mehr eine Lichte an von Vorglühen. Und später so vielleicht bis 10, 12 Sekunden.
Die Idee zu unserer Tour haben wir schon länger. Mit dem Hausboot den Po hinauf, den längsten Fluss Italiens, von der Lagune von Venedig nach Ferrara und Mantua. Und dann runter ins Delta nach Comacchio. Ende des Mittelalters waren Ferrara, Mantua und Comacchio Stadtstaaten, wie viele oberitalienische Städte. In William Shakespeares Drama Romeo und Julia wird der unglücklich Liebende nach Mantua verbannt.
Kann man mehr rechts drinnen?
Okay. Wie beim Diesel.
Das ist ja auch ein Diesel. Genau, genau. Wann der Motor startet, Sie sehen, der erste. Der kontrolliert schon das Kühlwasser. Wenn kein Wasser kommt aus, Sie sehen schnell Motorstopp. Probiert nochmal. Kein Wasser kommt aus, die Techniker rufen.
Backbord tröpfelt Wasser aus einer Öffnung im Bootsrumpf. Alles gut also. Jetzt noch die Leinen los.
Okay, fahren wir?
Ja.
Unsere Tour beginnt mit einer Probefahrt. Wir tuckern durch den Hafen von Chioggia, vorbei an rostigen Kähnen, vorbei auch an schmalen, zwei-, dreistöckigen Häusern, die in grellen Farben gestrichen sind. Chioggia liegt im Süden der Bucht von Venedig. Wie die vielbeschworene Serenissima, die durchlauchtigste, ist auch Chioggia eine Lagunenstadt, erbaut auf Pfählen. Doch wo Venedig mit Pracht und Schönheit protzt, ist Chioggia geblieben, was es immer war. Eine Stadt, die vom Meer lebt. Mehr als 500 Boote fahren täglich aus. Knapp 3000 der 60.000 Einwohner leben direkt oder indirekt von der Fischerei. Noch einmal so viele von den Werften, in denen Bragozzi hergestellt werden. Holzboote mit flachem Kiel. Diese Boote sind typisch für die Bucht von Venedig mit ihren zahlreichen Untiefen. Chioggia besteht aus mehreren Inseln. Die Altstadt liegt auf der kleinsten. Auf Sotto Marina, der größten, ragen Betonklötze in den Himmel. Sotto Marina ist das touristische Zentrum Chioggias. Mit Stränden, Bars und Rummel rund um die Uhr. Vor mir auf der Ablage am Steuer liegt eine laminierte Karte.
Hier sind wir. Ne? Das hier ist der Hafen. Wir müssen jetzt also um die Insel rumfahren, auf der Chioggia liegt. Dahinter dann in diesen Kanal rein. Das, was ihr hier seht, ich denke, das ist eine Brücke und das andere, das sind Schleusen. Da müssen wir dann halt durch. Und dann fahren wir diesen Kanal eigentlich immer geradeaus. Dann treffen wir den Siume Adige. Den müssen wir überqueren. Die Edge heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Und da unten treffen wir auf den Po. Und mein Vorschlag wäre, dass wir dann auf dem Po so ein bisschen Richtung Delta fahren, da dann anlegen und morgen fahren wir dann weiter Richtung Ferrara. Was haltet ihr davon?
Was Gutes.
Klingt gut, sagt Maria. Aber wie lange brauchen wir darunter?
Wir brauchen ungefähr 4, bis wir auf den Po treffen oder 3,5 und dann ist es nochmal vielleicht anderthalb, 2, je nachdem, wie viel Zeit wir an den Schleusen brauchen.
Okay.
Im seichten Wasser neben uns haben Muschelfischer ihre Netze aufgespannt. Die Fahrrinne ist durch Brekolle gekennzeichnet, durch drei schräg verankerte Holzpfähle, aus deren Mitte ein vierter senkrecht aufragt. Jenseits der Brekolle dürfen wir nicht fahren. Auf dem Brenta-Kanal, benannt nach dem gleichnamigen Fluss, ist niemand außer uns unterwegs. Herrliche Einsamkeit. Wir fahren an schier endlosen Reis- und Getreidefeldern vorbei. Ab und an ein Dorf, Kirche, ein paar Häuser. Nach gut 2 Stunden der Po. Träge und bräunlich wälzt er sich auf einer Breite von gut 300 Metern Richtung Adria. Der Wasserstand ist niedrig. Auch auf dem Po ist weit und breit kein anderes Boot zu sehen. Eine Fahrrinne ist nicht markiert. Vor uns eine Biegung und 2 Inseln, die in Sandbänken auslaufen. Kurze Überlegung. Zwischen den Inseln und den Ufern ist es eng und das Wasser womöglich nicht tief genug. Also besser in der Mitte des Flusses fahren. Misericordia, ruft Maria. Erbarmen. Um uns herum schimmert es weiß im Wasser. Wir sind umgeben von Sandbänken. Ich drossel die Geschwindigkeit. Zu spät. Der Kiel setzt auf. Schnell in den Leerlauf schalten, damit die Schiffsschraube sich nicht in den Sand fräst.
Aber warum kann eine kleine Sandbank ein ganzes Boot direkt schon zum Stillstand bringen?
Ich gebe kurz Gas und schiebe das Boot mit der Heckschraube frei. Dann erkläre ich Jonas, dass unser Hausboot einen Tiefgang von knapp 1 Meter hat. Zu viel für die Untiefen um uns herum. Kurze Beratung. Besser, wir verzichten für heute auf den Ausflug ins Delta des Po und fahren flussaufwärts Richtung Ferrara. Doch leichter gesagt als getan. Erneut setzt der Kiel auf. Wieder muss ich das Boot frei manövrieren. Vor der nächsten Sandbank verlangsame ich und umfahre sie. Die übernächste auch. Dann endlich haben wir freie Fahrt.
Hoje temos filé de arraias fresquinho comprado no mercado do peixe.
Abends kochen wir. Rochen und Garnelen auf brasilianische Art. Mit Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Sauerrahm. Den Rochen haben wir auf dem Fischmarkt in Chioggia gekauft. Fangfrisch. In der Kombüse ist es eng. Einerseits. Andererseits bieten die meisten Wohnmobile viel weniger Platz zum Kochen. Unser Boot liegt an einem Steg auf dem Po verteut, mitten im Nichts.
Bon Appetit, Chi.
Danke. Danke, auch gleich was.
Schmeckt lecker. Deliciosa, muito fresquinha.
Der Rochen schmeckt süß, sehr leicht und frisch.
Differente. Leve, gustosa.
Schmeckt gut. Und vor allem, weil es keine Gräten hat.
Fangfrischer Rochen in der engen Kombüse. Tom, selbst Kochen an Bord gehört dazu zum vollkommenen Vergnügen.
Finde ich schon. Wir haben uns auf dem Fischmarkt von Chioggia eingedeckt. Allein das war eine Show. Eine Halle, 150, 180 Meter lang. Ein Stand neben dem anderen, vier Reihen und alle erdenklichen Fischarten und Meeresfrüchte. Wenn du selbst kochst, kannst du anlegen, wo du willst. Für mich ist das Freiheit pur. Wir sind meist früh morgens los mit einem doppelten Espresso und dann haben wir zum Frühstücken irgendwo angelegt, wo es uns gefallen hat oder auch nicht. Dann haben wir abwechselnd das Steuer übernommen und ja, zwei haben dann gefrühstückt.
Und wenn du dann so los bist mit dem doppelten Espresso, wie sieht's denn aus auf dem Po, auf den ganzen Wasserläufen? Hausboot Stau oder eher Ruhe?
Im Frühjahr totale Ruhe, aber auch im Sommer soll da nicht so viel los sein. Und selbst wenn es auf dem Po voll ist, es gibt ja ohne Ende Kanäle dort. Und da hast du so gut wie gar keinen Verkehr.
Also jetzt haben wir gehört, gar nicht viel los da. Trotzdem gibt es ja vielleicht den typischen Hausboottouristen. Kann man das sagen? Kann man den oder die beschreiben?
Schwierig. Mit uns hat eine Familie eingecheckt. Das waren Vater, Mutter, zwei Kinder und eine Gruppe Erwachsene, also eine Clique. Ich denke, das dürfte die Zielgruppe sein, Familien und Cliquen. Dafür sind die Boote ausgelegt, für 4 bis 8 Personen, aber es gibt auch Boote für 2 Personen, also für ein romantisches Wochenende.
Schauen wir mal gleich an Land. Wir sind mit dir, mit euch in Ferrara. War das bewusst angesteuert oder konntest du dort ganz einfach nur gut anlegen?
Sehr bewusst angesteuert. Ferrara war im Mittelalter ein Stadtstaat, insofern viel erhalten aus jener Zeit und das wollten wir uns unbedingt ansehen. Gut anlegen kann man da zwar auch, aber nicht in der Stadt selbst. Man muss dann eben mit dem Bus noch rüberfahren.
Nach Ferrara jetzt mit Tom Loga und seiner Familie und in eine stürmische Nacht.
Ferrara, wirklich eine wunderschöne Stadt mit einer ganz, ganz großen Geschichte dahinter. Und die verbindet sich vor allem mit der Familie Este.
Dorothea Weidemann, eine Deutsche. Die Liebe hat sich vor 30 Jahren nach Ferrara verschlagen. Heute führt sie Gäste durch Ferrara, durch ihre Stadt.
Die Este sind schon lange nicht mehr da. 1598 mussten sie die Stadt verlassen, sind nicht obdachlos geworden. Sie hatten nämlich noch in ihrem Staat auch ein kaiserliches Lehen. Dazu gehörte Modena. Und dann sind sie also dann in die zweitwichtigste Stadt umgezogen. Und wir stehen jetzt also gerade im Innenhof des Castello Estense. Das ist zum Symbol der Familie geworden, ein Machtsymbol.
Das Schloss ist eher eine Burg, umgeben von einem Wassergraben, rötlich schimmernd, rechteckig, mit je einem gewaltigen Turm in jeder Ecke. Das Castello Estense dominiert das Stadtbild von Ferrara. Im Mittelalter muss es monumental gewirkt haben. Die Estes haben es nach einer blutigen Steuerrevolte zu ihrem eigenen Schutz gebaut, vor dem Volk. Ferrara war damals ein päpstliches Lehen. Den Estes zur Herrschaft überlassen, die sich dafür dem Papst gegenüber zu militärischer Gefolgschaft und politischer Treue verpflichtet hatten.
Und jetzt? Wir gehen rein, oder?
Wir steigen zunächst zum Kerker hinab, in einen düsteren Raum, in den nur durch eine Scharte in 3 Metern Höhe Tageslicht fällt. Don Giulio d'Este hat hier, so sagt die Legende, im 16. Jahrhundert 53 Jahre eingesessen. Eingesperrt von seinen Brüdern. Gegen den einen hatte er konspiriert, dem anderen war er im Werben um eine Frau im Weg gewesen. Vom Kerker geht es hinauf. 50 Zimmer können besichtigt werden. Es sind Gemächer, Spiegelkabinette, repräsentative Säle mit Fresken, die die Geschichte der Estes erzählen.
Sieht so aus, Jonas.
Über eine steile Treppe steigen wir auf den Turm. Ferrara muss man von oben sehen, sagt Dorothea. Nur so begreift man, wie intakt die mittelalterliche Struktur der Stadt bis heute geblieben ist. Der Blick von oben ist fantastisch. Man erkennt, dass Ferrara aus zwei Teilen besteht. Der Altstadt um das Castello Estense mit ihren engen, verwinkelten Gassen und den einfachen Häusern. Und der Neustadt im Stil der Renaissance. Schachbrettartig angelegt, mit großen, an die Antike erinnernden Gebäuden.
Ercole I. hatte ab 1492 die Stadt verdoppeln lassen. Er wollte übermitteln, ich habe eine riesig große Stadt mit ganz, ganz vielen Untertanen. Und wenn mich irgendjemand angreifen will, bedenkt, ich bin ein mächtiger Staat, kann mir viele Soldaten leisten, lass das bleiben.
Ferrara war damals eine reiche Stadt, erzählt Dorothea weiter. Dank der Lage am Po, über den im Mittelalter der Handel abgewickelt wurde.
Man muss bedenken, dass nicht bloß Ferrara damals sehr reich war. Um 1500 war ganz Oberitalien noch superreich. Gleichzeitig boomte auch Florenz. Aber in Ferrara ist diese Renaissancezeit noch so unwahrscheinlich gut erhalten.
Nach einem Abend in Ferrara inklusive Bummel durch Alt- und Neustadt fahren wir am nächsten Morgen weiter. Nach Mantua sind es etwas mehr als 100 Kilometer. Zu viel für einen Tag. Unser Hausboot schafft nur 10 Kilometer in der Stunde. Gemütlich fahren wir stromaufwärts, vorbei an Feldern und Weiden und vereinzelt an Dörfern. Immer wieder müssen wir Sandbänken ausweichen. Von der Adria zieht Sturm auf. Er schüttelt unser Boot durch. Aus dem Internet erfahren wir, dass abends und nachts Böen von mehr als 60 Stundenkilometern erwartet werden. Also besser anlegen, das Boot gut vertäuen und früh in die Kojen gehen.
An Schlaf ist nicht zu denken. Das Boot knarzt. Es schaukelt in den Wellen. Es stößt an die Pier. Und es ist stockdunkel um uns herum.
Maria tippt mich an. Ein Tau hat sich gelöst, sagt sie. Ich blicke aus dem Fenster und sehe nichts. Doch insistiert sie, das Boot ist an einer Seite nicht mehr verteut. Ich habe Angst. Kannst du nicht mal rausgehen und nachgucken? Ich stöhne. Jetzt? In dieser Dunkelheit? Bitte, fleht Maria, aber zieh eine Rettungsweste an. Ich werde dir helfen. Helfen? Wie? Ich gucke dir von drinnen zu. Ich habe Angst, dass sich das Boot löst.
Okay.
Ich sehe nach. Also Hose und Regenjacke angezogen. Darüber eine Rettungsweste. Setz eine Mütze auf, sagt Maria.
Okay.
Und sei vorsichtig, draußen ist es nass. Der Wind bläst mich fast weg. Der Regen peitscht mir ins Gesicht. Das Tau sitzt fest. Es ist von drinnen nur nicht zu sehen. Jonas steckt seinen Kopf aus der Luke. Schnell wieder rein, sage ich. Ich schließe die Luke. Und jetzt? Versuchen wir zu schlafen?
Warum du mir?
Sorry, sagt Maria, aber ich dachte echt, das Boot hätte sich gelöst.
Okay, tut mir.
Stress auf dem Hausboot. Habt ihr viel gelernt während der Tour?
Klar, ich meine, für uns war ja anfangs alles neu. Wir haben gelernt, dass es sehr schlau ist, das Boot von der Brücke zu steuern, statt aus der Kabine. Wegen der besseren Übersicht, wie schwer es ist, bei Sturm anzulegen. Wie man ein Boot, das auf einer Sandbank festsitzt, wieder freikriegt. Insgesamt war es mehr Abenteuer als gedacht, aber gut, wir haben alle bestanden.
Ja, dann haben wir jetzt hier schon mal den Hausboot-Seebären Tom Noga. Tom, wo liegt denn der Schwerpunkt bei der Reise? Oder wo lag er, auf dem Bootfahren oder bei den Landgängen?
Naja, das Hausboot macht 10 Stundenkilometer. Damit beantwortet sich die Frage ja von selbst. Wir sind echt viel mit dem Boot gefahren, viel an Bord gewesen. Aber das war voll okay. Bootfahren macht Spaß, ist überhaupt nicht anstrengend. Man gleitet so dahin, guckt sich die Landschaft an. Es kommt einem nichts entgegen. Es gibt keinen Seitenverkehr, kaum Kanäle, die einmünden. Ganz anders als mit dem Auto, ganz anders auch als mit dem Wohnmobil.
Ganz anders als mit dem Auto, sagst du, ist denn Italien ja von der Wasserseite aus gesehen auch buchstäblich ein ganz anderes Land?
Würde ich sagen, ja. Mit dem Auto fährst du durch viele kleine Orte. Da kriegst du natürlich was vom Lebensgefühl mit, siehst die Märkte, siehst die zentralen Plätze, die Leute in den Cafés sitzen und. Das ist mit dem Boot logisch anders. Dafür siehst du vom Boot aus, wie intensiv speziell da im Po-Delta oder in der Region um den Po Landwirtschaft betrieben wird. Und zwar hauptsächlich auf kleinen Bauernhöfen, weniger industriell als bei uns in Deutschland.
Ihr wart ja auch in Mantua. Das liegt nicht so ganz auf der Strecke oder an der Strecke, nicht?
Wie man es nimmt. Mantua liegt nicht am Po, sondern an einem Kanal. Aber das gilt ja auch für Ferrara, nur dass der Kanal dort für Hausboote nicht schiffbar ist.
Dann jetzt mit Tom Noga und Familie zu den Gonzagas in Mantua.
Am nächsten Morgen ist der Himmel wieder blau. Mit ein paar Wölkchen zwar, aber der Sturm ist vorbei. Wir biegen in einen Nebenfluss ab, den Minzio, und fahren durch eine Schleuse in den Canale Bianco. Anderthalb Stunden später taucht ein Gebäudekomplex am Horizont auf. Eine Burg wie in Ferrara, nur schmuckloser, klobiger und viel größer. Der Palazzo Ducale.
Der Palazzo Ducale war mehr eine Stadt als ein Palast. Er besteht aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden, erbaut zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert. Einer Burg, einer Kirche, zahlreichen Gärten, Innenhöfen, Galerien. So gesehen ist er wie eine Enzyklopädie der Renaissance in Italien.
Stefano Locaso, der Kurator des Palazzo Ducale. Wir sitzen mit ihm in einem Café auf der Piazza Sordello und blicken auf einen Komplex, der aus der Nähe noch viel einschüchternder wirkt. Der Palazzo Ducale hat mehr als 1000 Zimmer. 5000 Menschen haben einst darin gelebt und gearbeitet.
Nicht nur die Familie des Herzogs, die Gonzagas und ihre Verwandten haben hier gelebt. Im Inneren des Palastes gab es Ställe, mittelalterliche Betriebe wie Schmieden, eine Viehzucht, eine Apotheke, ein Krankenhaus. Die Gonzagas haben den Palast bewusst als Stadt in der Stadt aufgebaut, um unabhängig zu sein, für den Fall, dass Krankheiten wie die Pest ausbrechen. Das Gebäude ist von Zeitgenossen als Palast beschrieben worden, der eines Königs würdig gewesen wäre.
Dabei waren die Gonzagas ursprünglich Bauern, wie in Chroniken vermerkt ist. Mantua haben sie sich unter den Nagel gerissen, indem sie ihre Verwandten, die Bonacosis, ermordeten. Anders als die Estes, die Ferrara nach 300 Jahren an den Vatikan verloren, weil der letzte Herzog ohne legitimen Erbfolger gestorben war, überstanden die Gonzagas das Aussterben ihrer Hauptlinie. Ein Nebenzweig aus Navarra übernahm Mantua. Dennoch war das Ende nah. Im spanischen Erbfolgekrieg stellten sich die Gonzagas auf die Seite Frankreichs und wurden von der österreichischen Krone den Habsburgern abgesetzt. Im Palazzo Ducale eine Überraschung. Statt Treppen führt eine Rampe nach oben. Eine Art Aufzug, erklärt Stefano Locaso. Güter seien von Pferden in die oberen Etagen transportiert worden. Treppen hätten die Gäule nicht erklimmen können. Auch von innen ist der Palazzo beeindruckend. Die Säle prunkvoll, die Wand- und Deckenmalereien opulent. Aber er ist mehr Schein als Sein, sagt Stefano Locaso. Die Bodenbelege, etwa sehen zwar nach Marmor aus, bestünden aber nur aus Steinfliesen.
Die Gonzagas sind nicht so reich gewesen. Sie haben zwar Geld gehabt, aber nicht im Übermaß wie die wichtigen Familien in Oberitalien, wie die Medici in Florenz oder die Estes in Ferrara. Aber sie haben viel aus ihrem bescheidenen Reichtum gemacht. Durch die geografische Lage zwischen Mailand und Venedig ist Mantua damals eine wichtige Stadt gewesen. Und die Gonzagas haben es verstanden, ihr Fähnlein in den Wind zu hängen.
And politics according to the wind.
Abends bummeln wir durch die mittelalterlichen Gassen, vorbei an kleinen verschwiegenen Bars und Restaurants. Die Altstadt mit ihren vier Kirchen ist Weltkulturerbe der UNESCO. Wir fühlen uns in eine andere Zeit versetzt. Ein Aperol Spritz in einer Bar noch, das traditionelle Getränk Norditaliens, dann geht es zurück an Bord. Ausschlafen vor der letzten Etappe unserer Tour. Ins Delta des Po nach Comacchio. Wir tuckern über einen Seitenkanal des Po. Er ist so schmal, dass keine zwei Boote einander passieren können. Aber wie üblich, außer uns ist hier niemand unterwegs. Zu beiden Seiten des Kanals Felder. Ehrenwogen im Wind, Gerste und Weizen, Reis und Maispflanzen. Die Po-Ebene ist sehr fruchtbar und sie ist wasserreich. Normalerweise. Der Po entspringt in den Kottischen Alpen nahe der französischen Grenze. Zwei Dutzend alpine Nebenflüsse speisen ihn. Doch weil es in den Alpen weniger schneit und die Gletscher veröden, kommt immer weniger Wasser hier unten an. Wenn auch noch der Regen ausbleibt, führt das zu Dürren. Vor 2 Jahren war der Wasserstand des Po so niedrig, dass sich das Meer 40, 50 Kilometer landeinwärts ergoss. Die Böden versalzten. Letztes Jahr dann die Flutkatastrophe. Wochenlang hat es sintflutartig geregnet. Die trockenen Böden konnten die Niederschläge nicht mehr aufnehmen. Mehr als 100 Dörfer wurden überflutet, 15 Menschen starben. In Comacchio treffen wir Pietro Garibaldi. Er ist so etwas wie die gute Seele der kleinen Stadt.
I was born here in Comacchio. My family is here, been here for the last 5 centuries, you can say.
Hier geboren, immer hier gelebt. Aus einer Familie, die seit über 500 Jahren hier lebt.
Comacchio war über Jahrhunderte vollkommen isoliert. Das spürt man bis heute. Die erste Straße, die Comacchio mit dem Rest Italiens verbunden hat, wurde in den 1950er Jahren gebaut. Das ist noch nicht lange her. Vorher musste alles bis hin zu den Steinen für den Bau der Häuser von Pferden oder per Boot hergebracht werden.
Comacchio ist eine Lagunenstadt, wie Venedig und Chioggia. Und doch anders. Die Kanäle sind schmal, die Häuser weder herrschaftlich noch malerisch, sondern funktional. 1, 2, maximal 3-stöckig, meist sandfarben oder karmesinrot. Eine Kleinstadt, die nie etwas anderes war. Außer im frühen Mittelalter, als Comacchio durch die Salzgewinnung unermesslich reich war und mit Venedig um die Vorherrschaft an der Adria rang.
Bis in die 1980er Jahre hatten wir keine Kanalisation. Alles floss in Kanäle. Vor allem im Sommer hat es hier bestialisch gestunken. Wir hatten Ratten so groß wie ein Pitbull. Fließendes Wasser gibt es erst seit den 1960er Jahren. Mein Vater hat mir erzählt, dass Frischwasser in seiner Kindheit mit großen Booten nach Comacchio gebracht wurde.
Pietro grüßt mal hier, mal dort und bleibt immer wieder für ein Schwätzchen stehen. Ich spitze die Ohren. Ein bisschen Italienisch spreche ich, aber hier verstehe ich kein einziges Wort. Pietro grinst.
Wir haben Comacchiese gesprochen. Man sagt, das sei ein Dialekt, aber in Wirklichkeit ist es eine eigene Sprache. Schon im nächsten Ort, nur 4 Kilometer entfernt, sprechen die Leute ganz anders. Viele unserer Wörter kommen aus dem Französischen, ein Erbe der napoleonischen Zeit. Korkenzieher etwa heißt auf Französisch Tire-Bouchon, bei uns Tire-Bouchon. Apfel heißt Pomme auf Französisch, bei uns Poma.
In French is the pomme, here is la poma.
Unser Tag endet mit einem Abendessen. Risotto mit fangfrischen Meeresfrüchten. Ein Gedicht. Direkt am Kanal mit Blick auf eine gewölbte Steinbrücke. Sie ist gelb angeleuchtet. Nebel wabert übers Wasser. Ein Bild von überirdischer Schönheit.
Nebel wabert übers Wasser. Tom, seid ihr naturverbundener von Bord gegangen?
Naturverbunden sind wir eh. Wir kajaken, surfen, wandern, wir laufen Ski, campen. Für uns war es eine andere Art von Campingurlaub. Eine sehr tolle andere Art von Campingurlaub.
Ja, eine andere Art von Campingurlaub, das ist so ein bisschen das Stichwort. Nach so einer Hausboottour dann nochmal Landurlaub zum Ausruhen. Würdest du das empfehlen? Habt ihr das gemacht?
Ja, klar, ich würde es empfehlen und wir haben es gemacht. Also auf der Strecke nach Chioggia oder zurückliegend weitere tolle Städte. Padua, Verona, Vicenza, auch Sottomarina, der Strand von Chioggia hat was. Der Hit aber ist Venedig und zwar mit dem Boot. Das haben wir hinten raus gemacht. Wir sind da hingefahren morgens, ganz früh, haben im Hafen am Stadion angelegt, den Tag in Venedig verbracht, die Nacht dann an Bord und sind am nächsten Tag zurückgefahren. Super entspannt. Entspannter kann man Venedig nicht erleben.
Das hört sich ziemlich gut an, vor allem wenn man weiß, dass Venedig nicht immer entspannt ist. Mit Tom Noga waren wir mit dem Hausboot auf dem Po und auf den Seitenkanälen unterwegs. Das war spannend, tolle Einblicke. Danke, Tom.
Gerne, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Hanna Brünjes, Jonas Teichmann und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.